Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
All in all, I believe the bicycle has a wonderful and romantic past, but also a glorious future ahead of it, so that we will be able to say in the near future, bicycling is a European way.
Das war ein kurzer Werbeblock fürs Radfahren von Frans Timmermans. Der ist Vizepräsident der EU-Kommission, zuständig für Klimaschutz und ein Niederländer. Das ist wichtig, hören wir gleich nochmal, denn Radfahren ist seine große Leidenschaft und dazu will er noch mehr Menschen in der EU bringen, damit sie gesünder leben und die globale Erwärmung gebremst wird. Den nötigen Städteumbau haben die Niederländer und die Dänen schon weit vorangetrieben, aber auch dort gibt es Sand im Getriebe. Hi, ich bin André Zanto und wir schauen heute in der Weltzeit zunächst mal in die Niederlande. Dort ist für uns Maarten Haan herumgeradelt, um zu fragen, warum dort knapp 30% aller Wege inzwischen mit dem Rad absolviert werden.
Hi, Flo, I'm Maarten.
Hey.
Hi,
how are you?
Hallo, welcome.
Thank you. Thank you.
Wer Gerd Kloppenburg in Sandford besucht und mit ihm über Mobilität sprechen will, über Autos, Räder, Züge, der muss ihn nicht lange bitten.
And if you look the way it's been organized, it's just unbelievable. Then these stupid things comes along.
Kloppenburg berät Firmen, hält Vorträge und betreibt einen Podcast zum Thema. Darin spricht er mit Experten weltweit über Verkehrslösungen, die das Leben in Städten besser machen.
Helsinki, ladies and gentlemen, welcome to this new episode of the Metropolitan Mobility Podcast, which always...
Helsinki, Berlin, Los Angeles. Kloppenburg interviewt Stadtplaner, Politiker und Wissenschaftler und sucht nach Ideen. Der Niederländer hat also einen guten Überblick, wie Städte weltweit ihren Verkehr organisieren. Woran aber denken seine Gesprächspartner, wenn sie an die Niederlande denken?
Das Erste, woran sie denken, ist das Fahrrad. Steig auf dein Rad, Holly, steig auf dein Rad.
Ein Klischee, das nur halb stimmt, sagt Kloppenburg. Denn es ist nicht so, dass die Niederländer nicht Auto fahren würden.
Wenn man sich die Anzahl der Autobahnen zwischen Den Haag und Rotterdam anschaut, wird klar, dass wir Niederländer längst nicht alles mit dem Rad machen. Es gibt auch hier riesige Staus. Wir haben rund 7,5 Millionen Autos allein in der Randstad-Region und 14 Millionen Parkplätze. Es ist also ein Märchen, dass wir alles per Rad erledigen.
So, that is a big myth that suddenly we do everything by bike.
Und doch sind die Niederlande eine Nation der Radfahrer. Vor allem die kurzen Wege, zur Schule, zum Sport, zum Einkaufen, werden mit dem Rad zurückgelegt. Die roten Radwege sind allgegenwärtig, aber das war nicht immer so.
Manche Leute glauben, das ist seit Hunderten von Jahren so. Aber das ist der größte Quatsch. Es brauchte fast Straßenkämpfe in Amsterdam in den 70ern und 80ern, um das System zu ändern.
To actually change this system.
Es gibt eine Frau, die genau weiß, wie die Niederlande zum Radfahrparadies geworden sind. Sie ist US-Amerikanerin und sie wohnt in Amsterdam.
Yeah, my name is Meredith Glazer. I'm a researcher at the Urban Cycling Institute at the University of Amsterdam.
Meredith Glazer leitet das Urban Cycling Institute an der Universität von Amsterdam.
In den 50ern und 60ern machten die Stadtplaner damals Platz für das Auto. Das war die Technologie der Zukunft. Die Vision war eine autobasierte Mobilität.
Aber bald türmten sich die Negativschlagzeilen. Schlechte Luft, verstopfte Straßen, Unfälle.
Die Zahl der Verkehrstoten stieg, darunter viele Kinder. Das war ein großer Faktor. Die waren es gewohnt, auf den Straßen zu spielen. Aber mit den Autos wurde das immer gefährlicher. Dazu kamen Umweltbewegungen und andere Proteste. Und ein Ölembargo, das die Benzinpreise nach oben trieb. All das passierte in den 70ern.
Die Bürger fanden Gehör. Es sollte aber noch einige Jahre dauern, bis niederländische Politiker und Stadtplaner wirklich reagierten. Erst in den 80er und 90er Jahren wurde in eine neue Infrastruktur, ein Radwegenetz, investiert. Und auch neue rechtliche Grundlagen wurden geschaffen, erklärt Fahrradforscherin Glaser.
This policy has sort of three basic principles.
Man richtete sich nach drei grundlegenden Prinzipien. Erstens, Menschen machen Fehler. Zweitens, die Regierung ist für die Sicherheit der Menschen zuständig. Und drittens, die Gestaltung der Straßen sollte die Fehler der Menschen einkalkulieren und den daraus entstehenden Schaden minimieren.
Diesen Leitgedanken folgend reorganisierten die Niederländer die Straßen in ihren Städten. Fußgänger und Radfahrer erhielten mehr Platz. Auf Straßen mit viel Verkehr wurden die verletzlichen Verkehrsteilnehmer räumlich von den Autos getrennt. Ein Meilenstein der niederländischen Radfahrgeschichte. Bei Unfällen mit Radfahrern waren ab sofort außerdem prinzipiell die Autofahrer schuld.
Once these environmental design policies were implemented at the local level,
als diese Neugestaltung des öffentlichen Raums abgeschlossen war, fuhren bald wieder mehr Menschen Rad als Auto. Und auch die Zahl der Toten und Verletzten sank drastisch.
Deaths and injuries drastically decrease.
Bei 17 Millionen Einwohnern gibt es heute rund 23 Millionen Fahrräder in den Niederlanden und über 3.100 Radläden. In Amsterdam allein gibt es fast 770 Kilometer Radwege. Und finanziert wurde das neue Radwegenetz damals übrigens unter anderem durch Parkgebühren. Und bis heute ist es teuer, sein Auto in Amsterdam abzustellen. Eine Stunde kostet bis zu 7,50 Euro. Einnahmen, die weiter gebraucht werden.
Building a cycling city is never finished. So, the Netherlands now really wants to keep increasing.
Eine fahrradfreundliche Stadt ist nie fertig. Die Niederlande wollen den Anteil der Radfahrer weiter erhöhen. Und die traditionellen Radwege sind in vielen Städten nun nicht mehr breit genug, um den derzeitigen Radverkehr zu stemmen.
City streets in the Netherlands.
Das liegt auch daran, dass sich die herkömmlichen Radler die Wege mit einem neuen, schnelleren Konkurrenten teilen müssen, dem E-Bike.
And what we saw in recent years was that the share or the e-bike use is it's kind of exploding. It's really growing rapidly.
Wir haben gesehen, wie der Anteil der E-Bikes in den vergangenen Jahren explodiert ist,
sagt Matthijs de Haas. Der Verkehrswissenschaftler von der Universität Delft hat jüngst eine Studie zur E-Bike-Nutzung durchgeführt. Er untersuchte unter anderem, ob E-Bikes, wie von der Politik gewünscht, das Auto ersetzen.
But what we see from our research is that only those people.
Unsere Forschung zeigt, dass nur Berufspendler das E-Bike als Autoersatz nutzen. Die Mehrzahl der E-Bike-Nutzer ersetzt damit das herkömmliche Rad. Das ist ein wichtiger Hinweis für politische Entscheidungsträger. E-Bikes zu bewerben, führt nicht automatisch zu einer geringeren Autonutzung.
Das E-Bike verdrängt derzeit also vor allem das umweltfreundlichere, muskelbetriebene Fahrrad. Aber der Haas ist zuversichtlich. Denn die Gruppe der Berufspendler, die das Auto für das E-Bike stehen lässt, wächst. Nicht nur Fahrräder werden in den Niederlanden zunehmend elektrifiziert. Wer hier unterwegs ist, dem fallen schnell die vielen E-Autos auf den Straßen auf. Noch liegt der Anteil im einstelligen Prozentbereich, aber das Wachstum ist jedes Jahr deutlich. Damit sind die Niederlande Vorreiter.
I think Norway and the Netherlands are having a lot of electric vehicles at the moment, so they are leading the race in that sense.
Ich denke, Norwegen und die Niederlande führen weltweit das Feld an, wenn wir uns die Menge der E-Autos anschauen.
René Heller ist Professorin für Energie und Innovation an der Fachhochschule Amsterdam. Sie zeigt auf eine Straßenecke vor der Hochschule. Dort steht einer der Gründe, warum Elektroautos hier so verbreitet sind.
There is a charging station there.
Ah, yeah.
There are quite a lot of charging stations.
Yeah.
They have Amsterdam has a map of them, so.
We're at a charging pole station for electric vehicle, and you see a connection point, a charging point which can operate for two vehicles.
Wir stehen hier neben einer Ladestation. Da können zwei E-Autos angeschlossen werden. In den Niederlanden müssen 60% der Leute ihre Autos im öffentlichen Raum parken. In großen Städten sind es eher 90%. Deswegen hat die Stadtverwaltung in diese öffentliche Infrastruktur investiert. Das war wichtig für die Verbreitung von E-Autos. Die Leute konnten so sicher sein, wenn sie nach Hause kommen, können sie ihr Auto laden.
come home or come from somewhere that they will be able to charge the car.
Es gibt Apps und Karten online, die die 90.000 Ladestationen im Land zeigen. Das weitaus größere Deutschland kommt bisher nur auf 60.000 Ladestationen. Und wer in Amsterdam keine Ladesäule in der Nachbarschaft hat, kann sogar eine bei der Stadt beantragen. Aber es gibt noch einen Grund, der die Menschen hier zum Kauf von E-Autos motiviert hat.
Especially the tax reduction on company cars was one of it.
Die Steuervergünstigung für elektrische Firmenwagen, das war eine kluge Entscheidung. Damals gab es vor allem eher teure E-Autos. Und im Segment der Firmenwagen werden eher teure Autos gekauft. Das passte also gut.
Mostly a more expensive car. So that matched quite well.
Der Anreiz funktioniert. Gut 23% der verkauften Pkw in den Niederlanden waren in diesem Jahr Elektroautos. Bis 2030 sollen alle verkauften Neuwagen E-Autos sein. Allerdings gibt es einen Wermutstropfen, der die Umweltverträglichkeit der E-Autos stark einschränkt. Nur 33% des Stroms in den Niederlanden kommen derzeit aus erneuerbaren Quellen. De facto werden sie also zum Großteil mit fossiler Energie angetrieben. Bis 2030 soll der Strom immerhin zu 70% aus erneuerbaren Quellen stammen. René Heller sieht aber noch ein anderes Problem. Würden nach Feierabend künftig Millionen von E-Autos gleichzeitig zum Laden angeschlossen, würde das Stromnetz das gar nicht verkraften.
That won't work.
Das würde nicht funktionieren.
So there were recent studies by Leander, the grid operator in Amsterdam, to really look at this scaling up.
Der Netzbetreiber in Amsterdam hat dazu jüngst eine Studie durchgeführt und herausgefunden, es gäbe dann an verschiedenen Schnittpunkten Probleme. Wir wissen also, für die Elektrifizierung der Gesellschaft müssen wir das Netz ausbauen. Und das können wir klug oder dumm machen.
But the amount to which you do that, you can do that stupid or smart.
Man könnte mehr Kabel verlegen und so für mehr Kapazität sorgen für die Stoßzeiten am Abend. Smarter wäre es, das Laden von E-Autos neu zu denken, sagt René Heller.
Now it's a relatively dumb system. You just plug in and you get your electricity.
Derzeit ist das ein relativ einfaches System. Du stöpselst dein Auto ein und bekommst Strom, auch zu Höchstlastzeiten. Aber mit neuartigen Signalen könnte man die Ladung etwas verzögern. Oder man könnte die Ladeleistung während der Spitzenzeiten etwas drosseln und dann später erhöhen. Oder man könnte in Intervallen laden.
Die Energieexpertin hat das smarte Laden im Rahmen eines Projekts erforscht. Sie glaubt, wenn Auto, Ladesäule und Stromnetz miteinander kommunizieren, könnte das Netz enorm entlasten. Nur den niederländischen Autobesitzern müsste man ein solches flexibles Laden dann noch schmackhaft machen. Im Zweifelsfall mit Geld. Schließlich haben sich finanzielle Anreize beim Kauf von E-Autos schon bewährt. Bürgerproteste für mehr sichere Radwege, E-Bikes für Berufspendler, Steuervergünstigungen für elektrische Firmenwagen. Was sonst können andere Länder wie Deutschland noch von den Niederlanden lernen?
I think that the best thing you can do is for German people to have all elderly people or kids.
Das Beste ist, ihr kommt mal her und fahrt mit meinen Kindern Fahrrad. Dann seht ihr, wie viel Freiheit und Unabhängigkeit entsteht, wenn man die Straßen richtig plant.
Gerd Kloppenburg, der Mobilitätsexperte, glaubt, politische Entscheidungsträger müssten Dinge wie Carsharing und E-Bikes öfter selber ausprobieren.
Das sind oft hoffnungslose Fälle.
They are hopeless. They haven't got a clue.
Die haben keine Ahnung.
Der Niederländer glaubt auch, dass es darauf ankommt, die richtigen Fragen zu stellen.
How do you want to have your mobility as a person? Then I say, I want.
Fragt man die Leute, wie stellst du dir deine Mobilität vor? Dann kommen da Antworten wie, ich will mein Auto vor dem Haus parken. Und so entstehen dann Berichte, in denen steht, wir haben hunderttausende Menschen gefragt und alle wollen ihre Autos vor dem Haus parken.
In front of their own houses.
Wenn Kloppenburg für seinen Podcast unterwegs ist, fragt er stattdessen,
how do you want
Wie soll deine Straße aussehen? Was soll da stattfinden? Dann lautet die Antwort, ich hätte gern eine ruhige Straße, in der ältere Menschen spazieren gehen und auch die Kinder spielen können. Ich hätte gern einen öffentlichen Raum, wo ich ein Buch lesen oder grillen kann. Die Menschen beantworten die Fragen dann als Bürger, nicht als Konsumenten.
Now you're answering the question as a citizen, not as a consumer.
Am liebsten wäre es dem Mobilitätsexperten, wenn Mobilität zweitrangig wird. Wir sollten mehr darüber nachdenken, wie wir leben und wohnen wollen, sagt er. Und nicht darüber, wie wir von A nach B kommen. Er glaubt, dann würden wir unsere Straßen wieder mehr als öffentlichen Raum begreifen und nicht nur als Verkehrssystem.
Maarten Haan war das aus den Niederlanden. Und noch ein wenig mehr Radverkehr gibt es zum Beispiel in Kopenhagen. Von dort begrüße ich jetzt Marianne Weinreich. Sie ist die Vorsitzende der Cycling Embassy of Denmark. Übersetzt heißt das Fahrradbotschaft Dänemarks. Aber das ist keine Regierungsorganisation, sondern eher so eine Art Dachverband für Organisationen und Firmen, die das Radfahren fördern. So berät Marianne Weinreich zum Beispiel Städte wie Hamburg oder Berlin, wie sie fahrradfreundlicher werden. Hallo.
Hallo.
Frau Weinreich, wir haben ja gerade viel aus den Niederlanden gehört. Wo sehen Sie denn die Unterschiede zur Entwicklung des Radverkehrs zu Dänemark?
Actually, the Netherlands and Denmark have a similar history.
Eigentlich haben die Niederlande und Dänemark eine ähnliche Geschichte in Bezug aufs Radfahren. Beides sind die führenden Länder weltweit in diesem Bereich. Und wie wir dazu wurden, das ist recht ähnlich. Man könnte sagen, dass wir in beiden Ländern nie aufgehört haben, Rad zu fahren. Jeder in den Städten auf der ganzen Welt ist Anfang des 20. Jahrhunderts Rad gefahren. Aber nach den beiden Weltkriegen wurde das Auto das neue Ding. Und die Städte haben angefangen, ihre Planungen zu ändern, um so viele Autos wie möglich fahren und parken zu lassen.
But in Denmark and the Netherlands, people started in the beginning of the 70s.
Aber in Dänemark und den Niederlanden begannen die Bürger in den 70ern zu protestieren gegen diese Entwicklung. In den Niederlanden war es wegen der Sicherheit im Verkehr. Damals wurden viele Kinder auf den Straßen getötet. In Dänemark war es die Ölkrise, die dazu führte, zu sagen, nehmt uns den Platz nicht weg fürs Radfahren, wir müssen auch hier sein. Und seitdem stellen die Politiker in Kopenhagen in ihren Haushaltsplänen sicher, dass die Infrastruktur so ausgebaut wird, dass die Städte sicher sind und gut fürs Radfahren.
In Kopenhagen, wo Sie jetzt sitzen, heißt das, dass inzwischen mehr als 60% der Menschen ihre täglichen Wege zur Schule, Uni oder zur Arbeit mit dem Rad absolvieren. Dafür gibt es oft den Stempel fahrradfreundlichste Stadt der Welt. Würden Sie das unterschreiben?
It's definitely a very good city to be a cyclist in.
Es ist auf jeden Fall eine sehr gute Stadt für Radfahrer. Es gibt ein Netz aus geschützten Radwegen, alles intuitiv zu nutzen. Kein Radweg hört einfach so auf. Und im Gegensatz zu anderen Städten haben wir eine ausgeglichene Quote zwischen Frauen und Männern, die Radfahren. 50 zu 50.
We have 50-50% men and women cycling. Actually, on national level in Denmark, it's 52% women and 48% men.
In ganz Dänemark gibt es sogar ein wenig mehr Frauen als Männer, die Rad fahren. Landesweit sind es 52%. In anderen Ländern ist es genau das Gegenteil. 60-70% Männer. Einfach, weil Frauen eine viel größere Abneigung gegenüber Risiko haben. Sicherheit im Verkehr ist ihnen viel wichtiger. Deshalb hat Kopenhagen die Stadt fürs Radfahren geplant. Es ist nicht so, dass wir ein besonderes Radfahrgehen haben oder wir uns besonders um die Umwelt sorgen. Kopenhagener fahren, weil es sicher ist, einfach und es ist die schnellste Möglichkeit, sich in der Stadt zu bewegen.
It's safe, it's easy and it's the fastest way to get around the city.
Ist das Geheimrezept, warum in Kopenhagen und Dänemark insgesamt die Fahrradnutzung so hoch ist, weil man eben auf die Frauen geschaut hat?
Eigentlich haben wir nicht besonders auf Frauen geschaut. Das ist mehr ein Ergebnis, dass Frauen hier viel mehr Rad fahren als in anderen Ländern. Es geht um das Planen für Sicherheit. Das bedeutet, an die Kinder zu denken, damit sie sicher zur Schule kommen. Oder an die Älteren, damit auch die Rad fahren können, auch im fortgeschrittenen Alter. Also die im Blick behalten, die am meisten Schutz benötigen, statt eine Umgebung zu schaffen, in der sich der Stärkste durchsetzt oder der, der sich traut. Dann hat man nur die wenigen Leute, die sowieso fahren, egal wo sie sich befinden.
Und damit es eben sicher und auch einfach ist, können ja auch in Kopenhagen die Fahrräder kostenlos in der S-Bahn mitgenommen werden. Auch das würde man sich hierzulande wahrscheinlich oft wünschen. Und es gibt 12 große Radschnellwege, die wie Autobahnen das Zentrum mit der Peripherie verbinden. Und es wird auch überlegt, die Standardwege von 2 Metern auf 3 Meter zu verbreitern für die Räder, weil das Aufkommen eben immer größer ist und an den Kreuzungen kommt es sogar zu Staus. Da stehen dann mal hunderte Radfahrer vor einer roten Ampel und gar nicht alle schaffen dann in dieser Grünphase rüberzufahren. Das klingt dann ja schon nach Luxusproblem, oder Frau Weinreich?
Yeah, but as you say, it is seen as a luxury problem, but it is of course also because there are so many cyclists.
Ja, wie Sie sagen, das wird als Luxusproblem gesehen, weil jetzt eben so viele Radfahrer in Kopenhagen unterwegs sind. Die Stadt hat aber reagiert mit verschiedenen Maßnahmen, damit mehr Radfahrer die Kreuzungen überqueren können. Die grüne Welle wird ausgebaut. Auch mit Kameratechnik, die erkennt, wenn ein großer Pulk an Radfahrern kommt, um dann die Grünphase zu verlängern. Aber das ist vor allem ein Problem während der Rush-Hour natürlich.
Und ich habe gehört, dass der Nachwuchs etwas schwächelt in Dänemark, was das Fahrradfahren angeht, dass da ein wenig es fehlt. Das heißt, die Zukunft wird jetzt nicht so, dass es dann bald 100% Fahrradfahrer in Dänemark sind, sondern man bereitet sich eher darauf vor, dass man diese Zahl versucht zu halten. Das wäre schon ein Erfolg.
Ja, it is true that cycling in Denmark is decreasing.
Ja, das ist richtig, dass Radfahren in Dänemark abnimmt. Wir hatten gerade einen großen Fahrradgipfel in Kopenhagen, wo wir besprochen haben, wie wir diese unglückliche Entwicklung ändern. Das bedeutet, dass alle Akteure jetzt zusammenarbeiten müssen, um neue Lösungen zu finden.
And we need to find new solutions to change this development.
Da geht es um alles. Die Infrastruktur weiter ausbauen, die jungen Leute besser ansprechen, die jetzt lieber Auto fahren, mit ihrem eigenen Auto oder mit dem der Eltern. Wir können ihnen quasi eine Karotte hinhalten, also positive Belohnungen geben fürs Radfahren. Und wir können es auch schwieriger und teurer machen, ein Auto zu fahren.
Harder, or more difficult, more expensive to drive a car.
Marianne Weinreich, Beraterin für fahrradfreundliche Städte und Vorsitzende der Cycling Embassy of Denmark in Kopenhagen. Vielen Dank.
Danke sehr.
Was wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben hier beim Ausbau der Fahrradinfrastruktur in den Städten wie auf dem Land, ist, dass man dadurch natürlich auch die Zeit, in der man Podcasts hören kann, erhöht. Wenn nämlich der ganze Fahrradverkehr ein bisschen entspannter ist, nicht links neben einem ein großer LKW dröhnt und man Angst hat, wenn der abbiegt, fährt er einen um. Und auch die Fahrradwege entsprechend breiter sind, gut ausgebaut sind, dann kann man natürlich mit einem Ohr auch mal ein bisschen mehr Podcasts hören, auf dem Weg zur Arbeit oder sonst wohin. Ja, das ist vielleicht noch ein Wunsch von meiner Seite, dann schafft man vielleicht noch eine oder zwei Weltzeitfolgen mehr. Bis dahin, ich bin André Zanto, tschüss.